Der Heilige Krieg von John Bunyan. Dritter Teil. Der Rückfall. Achtes Kapitel. Diabolus dringt doch in die Stadt ein. Die Proben der Wachsamkeit und Tapferkeit. Die Menschenseele bisher in dem Kampf mit Diabolus gegeben, waren sehr rühmlich und auch mit schönen Erfolgen gekrönt. Aber die Städter hatten das Wort vergessen. Wer sich lässt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Sie hatten sich eben erst aus ihrem tiefen Fall erhoben. Der Kampf hatte gezeigt, dass sie noch keine Riesen waren, die den Feind gleichsam hätten aufspeisen können. Aber in dem Rausch des eben erlangten Sieges hatten sie allerdings solche Gedanken. Anstatt allein darauf zu sehen, wie sie im Innern der Stadt sich noch mehr gegen die Angriffe ihres noch immer so mächtigen Feindes befestigen, beschlossen sie unbesonnenerweise, einen Ausfall aus der Stadt zu machen. Sie glaubten, es recht klug ausgedacht zu haben, dass dies nicht am Tag, sondern in der Nacht geschehen sollte. Doch war das für sie ebenso unwürdig wie gefährlich. Aber sie waren so kampfbegierig, dass sie nichts von der Ausführung ihres mehr als bedenklichen Unternehmens hätte abhalten können. Das Los bestimmte die Hauptleute, die die Sturmspitze führen sollten. Es waren die Hauptleute Glaube, gute Hoffnung und Erfahrung. Letzteren hatte der Fürst, wie wir wissen, erst kurz vor seinem Wegzug von der Stadt zum Hauptmann ernannt. Der erste Angriff auf die diabolianische Armee, die in den Laufgräben um die Stadt her lag, war ziemlich stürmisch, und es glückte den mutigen Kriegern auch, gleich mitten in das Lager ihrer Feinde einzudringen. Aber Diabolus und seine Mannen, als die Fürsten der Finsternis in allem Nachtwerk sehr geübt und erfahren, hatten sich bald gesammelt und standen in kurzem so vollkommen in Schlachtordnung, als wenn ihnen die Städter ihr Heranrücken hätten ansagen lassen. Die Diabolianer feuerte der schauerliche Schall ihrer höllischen Trommel, die heute wütender als je geschlagen wurde, zum Kampf an. Und die Städter, der starke und doch liebliche Klang ihrer Posaunen und Trompeten. Bald war das Handgemenge so allgemein, dass man im Dunkel der Nacht kaum Feind von Freund unterscheiden konnte. Und Hauptmann unersättlich sah lüstern auf die Beute, die er für sich in Sicherheit bringen wollte. Die Hauptleute des Prinzen taten Wunder an Tapferkeit. Wirklich schien schon der Sieg in ihren Händen, da die ganze Armee des Diabolus wankte und eine rückgängige Bewegung machte. Als die tapferen Hauptleute, Glaube, gute Hoffnung und Erfahrung, im heftigen Verfolgen der Feinde begriffen waren, viele niederheben und der Nachhut des Feindes bedeutenden Schaden zufügten, stolperte Hauptmann Glaube in der Dunkelheit der Nacht, fiel zu Boden, zog sich durch den Fall auch eine solche Verletzung zu, dass es wirklich um ihn geschehen wäre, wenn nicht Hauptmann Erfahrung ihm schnell zur Hilfe geeilt wäre. Sein Schreck und sein Schmerz aber waren so groß, dass er laut aufschrie. Weil man so etwas aber von ihm am wenigsten vermutet hätte, so gerieten die anderen Hauptleute dadurch in eine solche Bestürzung, dass ihr Siegeslauf plötzlich gehemmt wurde. Diabolus aber, der listige Fuchs, merkte bald gar die Stockung. Nie gewohnt, einen Vorteil aus den Händen zu geben, sammelte er schnell ein fliehendes Heer, wendete sich und machte nun einen so wütenden Angriff auf die unentschlossene Armee des Prinzen, wie nur die Hölle die Macht dazu geben konnte. Plötzlich stieß er gerade auf die drei Hauptleute, Glaube, gute Hoffnung und Erfahrung, und hieb so grausam auf sie ein, verwundete, ja, verstümmelte sie so, dass an eine Gegenwehr gar nicht mehr zu denken war. Sie konnten nur von Glück sagen, dass sie in eiliger Flucht noch lebendig zur Stadt zurückkamen. Die natürliche Folge davon war, dass die ganze Armee, ihrer Führer beraubt, den wütenden Angriffen des ermutigten Feindes nicht mehr standhielt und so eilig wie möglich die Pforte zu erreichen suchte, aus der sie eben erst so siegesgewiss den Ausfall gemacht hatte. Diabolus aber wurde durch das Werk dieser Nacht so aufgeblasen, dass er sich mit der Hoffnung trug, er werde sich in wenigen Tagen leicht zum vollkommenen Sieger über die Stadt machen können. Er hatte daher die Kühnheit, am folgenden Tag an die Stadtmauer zu treten und schlechtweg die Übergabe von Menschenseele zu fordern. Aber der mannhafte Herr Oberbürgermeister gab ihm die verdiente Antwort. Was er sich nehmen wolle, das solle er sich mit Gewalt nehmen. Denn solange ihr Fürst Immanuel lebt, gehöre die Stadt ihm, und sie werde sich an einem anderen nie übergeben. Herr Wille trat auch herzu, und was Diabolus schon oft hatte hören müssen, das gab er ihm auch nun wieder recht derb zu hören. Einmal hätte er ihnen schon die Schlinge über den Kopf geworfen, weil sie seinen Lügen getraut hätten. Nun wüssten sie aus eigener bitterer Erfahrung, wie sie durch ihn in den Abgrund des Verderbens gestürzt seien. Es lüstete sie nicht noch einmal, aus seinem von Gift schäumenden Taumelkelch zu trinken. Habe er jetzt auch einen kleinen Vorteil über sie errungen, so sei es doch ferne von ihnen, die Waffen vor ihm niederzustrecken. Ihre Losung sei, entweder siegen oder sterben. Und ehe er sich versehe, werde Immanuel über ihn kommen und ihn unter seine Füße treten. Das war ein Wort zur rechten Zeit, das Diabolus nicht erwartet hatte. Wenn er auch in neuer Wut schäumte, hatte es ihn doch getroffen. Die Bürger und Hauptleute aber fassten neuen Mut, und für die Wunden des tapferen Hauptmanns Glaube war diese Rede ein wahrer Balsam. Und Herr Wille ließ es auch nicht bei den Worten. Als die Diabolianer in der Stadt die Erfolge ihres Fürsten durch Spione erfahren hatten, regten sie sich aufs Neue. Jetzt, riefen sie, ist unsere Zeit gekommen, hervorzubrechen und einen neuen Aufruhr in der Stadt zu machen. Und schnell sammelten sie sich zu einer Bande und erregten einen Sturm in Menschenseele, als wenn man dort nichts als Wetter und Wirbelwind antreffen sollte. Herrn Wille aber war das eben recht. Er hatte sie nun alle vor sich, und mit seinen Getreuen stürzte er unter sie und hieb so fürchterlich auf sie ein, dass bleicher Schrecken sie ergriff und sie ihren Löchern wieder neu zuflohen. Etlichen aber brachte er tödliche Wunden bei, wie den Burschen Spitzfindigkeit, Hitzkopf, Naseweiß und Murren. Diese tapfere Tat des Herrn Wille rächte einigermaßen das Leid, das Diabolus den Hauptleuten zugefügt hatte, und überzeugte den Bösewicht wohl, dass er diesmal mit Menschenseele doch nicht so leicht fertig werden würde. Aber Besonnenheit war nicht seine Sache. Er wollte und musste einmal Menschenseele haben. Der Widerstand mehrte nur seine Begierde, und diese spiegelte ihm leicht vor. Einmal hatte er Menschenseele geschlagen, so werde er sie auch das zweite Mal schlagen können. Gedacht, getan. Gleich berief er einen Kriegsrat und kündigte an, es solle sich alles sofort zum Sturm bereithalten, der allein gegen das Gefühlstor gerichtet wird. Das Feldgeschrei sollte sein, Höllenfeuer! Und wenn man in die Stadt eingedrungen sei, so solle man keinen anderen Ruf hören als Höllenfeuer, Höllenfeuer, Höllenfeuer. Und dazwischen solle der Trommler seine Höllentrommel wie er nur könne, rühren und die Fahnenträger ihre Fahnen schwenken. Und ganz Menschenseele müsse mit Graus und Schrecken erfüllt werden. Und mit Einbruch der Nacht stürzte das höllische Heer unter dem Wirbeln der Höllentrommel und dem verabredeten grässlichen Feldgeschrei mit einer solchen Gewalt auf das überdies nur schwach besetzte Gefühlstor los, dass es keinen Widerstand mehr leistete. Hier ließ Diabolus seine beiden Hauptleute qual und ohne Ruhe zurück. Und wie ein Sturm, der die Bäume entwurzelt, wie eine Flut, die die Dämme zerreißt, drang er mit den übrigen vorwärts. Zwar eilten die Hauptleute Immanuels herbei, um ihn aufzuhalten, und es ist wahr, Wunder an Tapferkeit taten sie. Aber drei der Besten lagen bald verwundet am Boden und konnten nicht mehr helfen. Die übrigen vermochten kaum dem Heer der Zweifler, das von allen Seiten heftiger Vordrang, standzuhalten. Vergebens mühten sie sich, sie zurückzutreiben. Was sollten die Hauptleute Immanuels tun? Die Burg, das Schloss, wollten sie wenigstens ihrem König Immanuel und sich selbst erhalten. Dahin traten sie einen geordneten Rückzug an und waren entschlossen, das Schloss mit ihrem letzten Bluttropfen zu verteidigen. Denn es gehört Immanuel, und dorthin hat er das Unterpfand gegeben, dass Menschenseele noch teilhat an ihm.